Ja, zum Thema Unterwellenbohren kann ich im Grunde nur unter dem Aspekt der eingeschränkten Einsicht, hören Sie es? Der eingeschränkten Einsichtnahmemöglichkeit eines Gefangenen berichten, der am Tag bzw. in der arbeitsfreien Zeit in dem Lager in der kleinen Kamsdorfer Straße eingesperrt war und in der Arbeitszeit nach einem Fußmarsch in die Maxhütte dort in der Zurichterei in der Halbzeugadjustage in der Zurichterei eingesetzt war. Aus Gesprächen mit Mitgefangenen hat sich mir ein etwaiges Bild des damaligen Produktionsablaufs ergeben. Es gab eine Sinteranlage, in der die Zutaten für das Stahlwerk bereitgestellt wurde. In dieser Sinteranlage waren Strafgefangene beschäftigt. Es gab so dann das Stahlwerk selbst und dem schloss sich das Walzwerk an. Ich kenne den Abschnitt ab Ausgang Walzwerk bis zur Eisenbahnverladung der fertigen Profile. Die Tätigkeit von Strafgefangenen konzentrierte sich auf eine Reihe von Dingen. Das Wichtigste war, oder im Wesentlichen war es also so, dass die Strafgefangenen zunächst erstmal das frisch gewalzte Walzgut, Endprodukt, entweder Halbzeuge oder fertige Profile, mit Chargennummern zu versehen hatten. Das war eine nicht ungefährliche Arbeit, weil man auf diese Weise zu leicht, zu nah in Kontakt mit relativ heißen, also rotglühenden Walzmaterial kommen konnte und man sich dort auch ganz schön verbrennen konnte bei der Gelegenheit. Aber größere Unfälle sind mir an der Stelle nicht bekannt geworden. Danach wurde das Walzgut auf sogenannte Warmlager gelegt. Auf den Warmlagern hat es sich abgekühlt, mehrere Tage, und dabei verzogen. Diese verzogenen Profile mussten für den Verkauf versandfertig gemacht werden. Das bedeutet, sie mussten zunächst gerade gebogen werden. Und dieses Geradebiegen geschah in der Zurichterei, in der auch ich tätig war. Dort wurden die abgekühlten Profile in sogenannte Richtmaschinen eingelegt. In diesen Richtmaschinen wurden sie kurzzeitig verbogen, verließen dann aber die Richtmaschine gerade. Und es war dann noch die Aufgabe der sogenannten TKO, der Technischen Kontrollorganisation, festzustellen, ob die Träger qualitätsgerecht war. Das war eine meiner Aufgaben. Zeitweise war ich also für diese Tätigkeit angestellt dort. Ich hatte die Stahlsorten zu kennzeichnen: B-Stahl, U-Stahl, KSD, Korrosionsträgerstahl. Und halb beruhigt, also HB-Stahl. Und ich hatte zu untersuchen, ob das Walzgut mängelbehaftet war. Es gab eine Reihe von bestimmten Fehlern, die ich auszusortieren hatte, zum Beispiel Schalenbildung, also nicht ordentlich, nicht vollständig gewalzte Träger oder Wellenbildung oder die sogenannten Lunker. Das sind also Hohlräume innerhalb des Trägergebildes, die seine Festigkeit herabsetzten. Diese Träger wurden dann als nächstes auf Güterwagen verladen und verließen dann unseren Gesichtskreis. Es gab daneben auch noch Tätigkeiten, die Gefangene zu verrichten hatten in der sogenannten Halbzeugadjustage. Dort geschah dasselbe, was wir mit Trägern gemacht haben, mit den sogenannten Knüppeln. Das war ein damaliger Fachbegriff, mit dem jeder was anzufangen wusste. Knüppel sind massiveiserne Balken von, sagen wir mal, vielleicht 2 bis 6 Meter Länge oder 10 Meter. Und auch diese Knüppel mussten gerichtet werden und sie mussten insbesondere von Oberflächenfehlern befreit werden. Sie mussten dann ebenfalls gebündelt und auf Wagen verladen werden. Das sind also die Tätigkeiten eines weiteren Strafgefangenenkommandos. Und ein schließlich drittes Kommando war tätig an den sogenannten Scheren. Die Scheren haben Eisenplatinen, waren dazu da, um Eisenplatinen, die von 1 cm bis vielleicht 5 bis 8 cm Stärke hatten, in kleinere Stücke zu zerteilen, und die wurden dann in Stahlpakete gebündelt und ebenfalls versandfertig gemacht. Dieses ist das, was ich gesehen habe im Stahlwerk. Der Maschinenpark war durchweg veraltet. Eine Richtmaschine hatte meiner Erinnerung nach ein Firmenschild, auf dem das Baujahr 1919 verzeichnet war. Ja, das ist aber vorbei. Das ist 80 bis 84 gewesen. Das ist ein anderes. Das haben die Belgier gebaut. Wir waren in einem alten Stahlwerk tätig. Also zu der gleichen Zeit wurde ein neues Stahlwerk von Belgiern, von belgischen Unternehmen aufgebaut. An diesem marschierten wir immer vorbei. Wir waren aber im alten Stahlwerk tätig. Und dann gab es also auch Maschinen jüngeren Datums, aber die Baujahre waren so schwerpunktmäßig Ende der 40er, Mitte der 50er Jahre. Das hatte zur Folge, dass die Sicherheitseinrichtungen außerordentlich schlechten Zustand waren, teilweise ihre Funktion nicht mehr erfüllt haben. Und dieses wieder führte dazu, dass wir eine Reihe von schweren Unfällen leider zu verzeichnen hatten. Ich kann mich an zwei schwerere Unfälle erinnern, die ich selbst oder die ich, also an zwei schwere Unfälle erinnern, von denen ich einen mit eigenen Augen gesehen habe. Und ein zweiter, einen meiner engsten Freunde dort betroffen hat. Das eine ist ein Unfall mit einem Kran gewesen. Ein Kran hat ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen lose auf den Transportpratzen liegende Spundwandbohlen für Hafenbefestigungen über die Köpfe der Strafgefangenen hinweg transportiert, ist an einen Stapel dabei angestoßen, mit der Folge, dass er einen Teil seiner Larsen, also seiner Spundwandbohlen, verloren hat, aus etwa 4 Meter Höhe. Und eine dieser Spundwandbohlen hat zwei Strafgefangene getroffen, die darunter standen, mit Namen Trebner und Gleitzmann. Die beiden sind eingeknickt wie Streichhölzer. Grebner und Gleitzmann. Beide mit G. Beide sind eingeknickt wie Streichhölzer. Einer von beiden hat die Besinnung verloren, der andere zumindest machte den Eindruck einer nur noch eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit. Sie wurden dann abtransportiert, und einer von beiden ist noch während meiner Haftzeit wiedergekommen. Was mit dem anderen, das weiß ich nicht. Dann der nächste schwere Unfall, den ich mitbekommen habe, das ist der Unfall meines Freundes Stefan Dumke. Ich glaube, er war am 6. Februar 1983. er hat sich in der Halbzeugadjustage zugetragen. Die zu richtenden Knüppel wurden am Ausgang der Richtmaschine mit hydraulischen Vorrichtungen in einen Stapelkorb gedrückt. Und wenn sich ein solcher Knüppel verklemmte, das heißt also die Hydraulik gegen diesen Knüppel drückte, der Knüppel sich aber aus irgendwelchen Gründen, weil er sich verhakt hat oder wie auch sonst, nicht bewegte, dann sind dort unheimliche Kräfte am Werk gewesen. Und wenn sich dann die Hydraulik gegenüber dem Knüppel durchgesetzt hat, dann konnte es passieren, dass dieser Knüppel wie ein Torpedo durch die Fabrikhalle saust. Und ein solcher Knüppel hat Stefan Dumke an der Wade, an einer Wade berührt und hat ihm das Bein in mehrere Teile zerschlagen. Und die Konsequenz war, dass er dann 1,5 Jahre etwa im Krankenhaus liegen musste. Es ist ihm Knochensubstanz aus dem Becken gemeißelt worden, um das Bein wieder hinzukriegen. Es ist dann schließlich auch dazu gekommen, dass es zumindest wieder benutzen kann, aber es ist natürlich von dem Unfall nach wie vor gezeichnet. Und niemand wusste außerdem, ob er die ganze Geschichte überhaupt überleben wird, denn das sah am Anfang sehr schlimm aus. Es gab dort dem Hörensagen nach auch eine Reihe von tödlichen Unfällen in der früheren Zeit, hauptsächlich hervorgerufen durch solche sich plötzlich lösende Profile oder Knüppel. Wie überhaupt mein erster Eindruck bei dem in der Gesundheitsuntersuchung, die quasi die Arbeitstauglichkeit festzustellen hatte, ein sehr niederschmetternder war, denn ich kam in einen Raum, in dem so im Halbdunkeln eine Reihe von Patienten saßen, die alle an ihren Gliedmaßen verletzt waren. Den einen fehlte ein Finger, der zweite hatte irgendwelche Schnitte im Gesicht und ähnliche Dinge. Und alles das stellte sich raus, waren Betriebsunfälle, die sich in der Maxhütte zugetragen hatten oder aber im Transportgummiwerk Bad Blankenburg oder in der Werkzeugfabrik Königssee. Ja, das ist im Grunde das, was hier zu sagen ist. Und die Schichtbedingungen könnte man vielleicht noch anführen. Also wir hatten ein sogenanntes Vierschichtsystem, das heißt also rollende Woche und rund um die Uhr wurde gearbeitet. Es gab immer eine Frühschicht, eine Tagschicht und eine Nachtschicht und eine Freischicht, die sich abwechselten und jeweils 8 Stunden dort an den Maschinen tätig waren. Beziehungsweise die Freischicht hatte eben frei. Das ist ja vielleicht noch so, das ist zur Kleidung. Ja, es gab also Arbeitsschutzkleidung, die man dort bekam, einen Helm und mit bestimmten eisenbeschlagene Schuhe, die einen davor schützen sollten, dass also an den Zähnen abgehackt werden oder so. Und die waren also schon durch Generationen von Häftlingen verwendet worden und haben nach meiner Auffassung also ihren Dienst nur sehr mäßig noch getan, insbesondere eben das Schuhwerk, was völlig verschlissen war. Es gab, man muss vielleicht noch sagen, die Arbeit war in den Strafgefangenenkommandos so organisiert, dass einerseits dort Zivilbeschäftigte tätig waren. Die Zivilbeschäftigten bedienten in der Regel die Maschinen. Also zum Beispiel die Funktion des Kranfahrers oder die Funktion dessen, der die Richtmaschine bediente. Der Chef, Brigadier und noch eine Reihe von anderen, die dort als Zivilbeschäftigte tätig waren, in genau demselben Schichtsystem arbeiteten, mit den Strafgefangenen zusammen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass die von der Sache her sehr unterschiedliche Einstellungen hatten. Ich kenne einen Kranfahrer und das ist derjenige, der diesen Unfall mit den Spundwandbohlen verursacht hat, der sich besonders durch also rüde Bemerkungen und durch eine besonders schonungslose Art mit Häftlingen umzugehen ausgezeichnet hat. Man hatte dann manchmal den Eindruck, dass für den Fall, dass die Norm übererfüllt wird, es für die dortigen Beschäftigten vielleicht Sonderzuwendungen gibt. Damit haben wir uns nicht beschäftigt, aber wir hatten den Eindruck, denn die Strafgefangenen mussten nach dem Takt der Maschinen dort arbeiten und den Takt gaben die Zivilbeschäftigten vor und teilweise ein Tempo, was die Strafgefangenen bis an den Rand der Erschöpfung gebracht hat. Und damit auch die Anfälligkeit für Unfälle erhöht hat. Ich bin einmal ganz knapp an einem Unfall, an einem schweren Unfall vorbeigekommen. Und zwar war ja meine Arbeitsstelle zeitweise die sogenannte TKO, die Technische Kontrollorganisation. Ich hatte also den technischen Zustand der aus der Richtmaschine herauskommenden Träger zu kontrollieren. Und einer dieser Träger wurde mal schief eingelegt, mit der Konsequenz, dass er aus der Richtmaschine kurkenzieherartige Wellenbewegungen machte und dabei ungefähr 20 cm vor mir meinen Pult, auf den ich meine Listen hatte, an denen ich die Anzahl der nicht qualitätsgerechten Träger zu kontrollieren hatte oder zu notieren hatte. Dieses Holzpult ist also dann völlig zerschlagen worden und ich bin aber zum Glück einen Schritt beiseite getreten und mir ist nichts passiert.
Wie war denn sonst das Verhalten dieser normalen Zivilarbeiter? War es denen verboten, mit
ihnen? Nein,
die haben. Das ich nicht gehört hatte.
Es könnte gewesen sein, dass die, ja, ich glaube, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, Privatgespräche hat es zwischen denen und uns eigentlich nicht gegeben. Eigentlich nicht gegeben. Es ist lediglich ab und zu derjenige, der für die Zigaretten-Sonder Zuteilungen zu sorgen hatte im Fall von guter Normerfüllung. Der hat gelegentlich ein paar persönliche Worte auch gesagt, auch der Meister hat gelegentlich ein paar persönliche Worte gesagt. An dessen Namen wurden uns allerdings nicht verraten. Ich kenne keinen einzigen Namen. Wir hatten nur Spitznamen für die Leute, um sie zu unterscheiden voneinander.
Die Häftlingskleidung hinten hatte, so viel wie ich weiß, zwei gelbe Striche.
Einen gelben Strich auf dem Rücken, je einen an der Außenseite des Arms und je einen an der Außenseite der Hose, also der Beine.
Ist die medizinische Versorgung bezog die sich jetzt nur
die auf medizinische Versorgung?
Auf die, Haftanstalt oder?
War in der Haftanstalt, also dort unten wurde im Grunde nur gearbeitet und gegessen.
Es sei denn, es waren schwere Unfälle oder sowas, dann ist
dann kam ein Krankenauto und schaffte den Mann weg und man sah ihn dann nicht mehr wieder, so schnell.
Die sind aber nicht in der eigenen Poliklinik
von. Das war, ich weiß es nicht, soviel ich weiß, sind sie in Saalfeld dann behandelt worden. Und ich weiß es nicht, einen Unfall, auch den habe ich jetzt vergessen, den ich auch noch aus der Ferne mitgekriegt habe, also nur von Hören sagen können, das ist der Unfall des Strafgefangenen Pepke, der. Pepke ist zwischen zwei Loren gekommen und hat sich irgendwie den Leib zerdrückt. Was dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ob er es überlebt hat, weiß ich nicht. In der Sinteranlage. Also alles, was ich weiß, bezieht sich auf die Zeit vom 23. Dezember 1982 bis zum 1. Mai 1983. Und in medizinische Versorgung gab es im Straflager, dort gab es eine medizinische Station, einen sogenannten Medpunkt. Und dort haben Ärzte Dienst getan. Da ist mir ein Fall von unterlassener Hilfeleistung mit tödlichem Ausgang bekannt. Und zwar betrifft das den Strafgefangenen Thilo Löffler, der wegen Wehrdienstverweigerung als Zeuge Jehovas 20 Monate Gefängnis hatte, soviel ich weiß. Und sein Entlassungstermin wäre der 4. oder 5. Januar 1983 gewesen. Er ist zwischen Weihnachten und Neujahr wegen Übelkeit im Medpunkt eingeliefert worden und sollte dort beobachtet werden. Wegen der Feiertage gab es aber keine durchgehende professionelle medizinische Betreuung. Und es stellte sich raus, dass es keine einfache Übelkeit, sondern Zuckerkoma ist. Das war uns natürlich in dem Moment nicht bekannt, es war überhaupt keinem bekannt. Jedenfalls ging dann ein Lauffeuer durch das Lager, dass sein Zustand sich rapide verschlechtert hätte. Die Zeugen Jehovas sind dann auf den damaligen diensthabenden Major Trench oder Hauptmann Trench oder Oberleutnant Trench zugegangen und haben ihn durch heftiges Insistieren dazu veranlasst, den Mann abholen zu lassen und in ein ordentliches Krankenhaus zu fahren. Und dann haben wir eine Woche später erfahren, dass er dann in Saalfeld wohl verstorben ist. Und zwar ein oder zwei Tage vor seinem Entlassungstermin.
Und wie war so das Verhältnis zwischen den Gefangenen?
Das Verhältnis zwischen den Gefangenen war im Allgemeinen ruhig. Es gab allerdings immer große Hackordnungskämpfe in dem Moment, in dem ein neuer Strafgefangener hinzukam, der von den anderen dann zunächst erstmal zu niedrigsten Diensten gezwungen wurde, auch oftmals körperlich heftig misshandelt wurde. Und ich selber habe auch mehrmals Prügel gekriegt. Ich meine, Aufnahmeprozedur war ganz einfach. Man kam in das Zimmer rein, da lag ein Handtuch vor der Tür. Also wie ein Abstreicher lag dort ein Handtuch davor und da hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt über das Handtuch weg, dann hat die Zimmerbesatzung gesagt, siehst du nicht, dass das ein Abstreicher ist? Und man kriegt dann entsprechende Abreibung. Oder man hat sich an dem Handtuch die Füße abgestrichen, dann hieß die Entgegnung, siehst du nicht, dass das ein Handtuch ist. Und es gab dieselbe Sache. Also es sind solche kleinen Dinge gewesen. Und das Problem war, dass die politischen Gefangenen so einquartiert wurden, dass sie überall in der Minderheit waren. Es sind also immer unter 10 bis 13 oder sagen wir mal unter 8 bis 13 Strafgefangenen, die ein Zimmer belegt hatten, waren ein bis zwei politische. Und diese Politischen hatten in der Häftlingshierarchie den untersten Platz. Sie wurden auch also vom Gefängnispersonal benachteiligt. Insbesondere wurde darauf geachtet, dass die gehobenen Positionen, die es unter Strafgefangenen gab, ausschließlich mit Kriminellen belegt wurden. Das heißt, die waren dann Brigadiere, Ordner, Hausälteste, Stubenälteste und Blockälteste und Lagerälteste. Und die Politischen hatten in aller Regel dann Befehle zu befolgen.
Die Essenversorgung vor Ort, war die
Essenversorgung.
Es gab
im Lager eine Beköstigung und es gab am Arbeitsplatz eine. Die Beköstigung im Lager war eigentlich zureichend und den damaligen Verhältnissen entsprechend, kann man sagen, nicht schlecht. Sie hat nicht geschmeckt etwa. Man musste essen, was auf den Tisch kam. Und es ist aber nach meiner Auffassung war es in der Regel genügend, denn man wollte ja auch, dass wir arbeiten. Und dann muss man die Leute einigermaßen ernähren. Es gab allerdings manchmal heftige Verteilungskämpfe, wenn es irgendwelche Besonderheiten gab, von denen nicht genügend da war. Und dann ist es so in der Regel gewesen, dass sich eben die mächtigeren Strafgefangenen mit den Rosinen versorgt haben und dann die anderen das kriegten, was übrig blieb.
Die Einteilung der Arbeit ging aber nicht mit den einzelnen Stellungen zusammen? Das ist
die Arbeit wurde von dem dortigen Meister eingeteilt. Der Meister entschied, wer an welcher Stelle arbeitete.
Und die Bereiche, waren die extra nochmal abgezäunt oder waren die also innerhalb des Betriebes?
Es gab keine Möglichkeit, von einem Bereich in den anderen hineinzukommen. Also es war nicht möglich, beispielsweise in der Zurichterei zu arbeiten und jemanden in der Sinteranlage zu besuchen. Das Einzige, was man gelegentlich mal gemacht hat, ist, dass man, wenn man einen bestimmten Weg, einen bestimmten Auftrag oder sowas zu erledigen hatte, dass man mal vielleicht von der Halbzeugadjustage in die Zurichterei konnte, aber das war alles. Und im Übrigen wurde das alles kontrolliert durch einen Posten, der mit scharfem Schuss ausgestattet war und dafür zu sorgen hatte, dass niemand weggeht. Fluchtdinge sind mir nicht bekannt geworden. Wir wurden im Lager durch Wachtürme bewacht. Also es waren Wachtürme und Tag- und Nachtbeleuchtung in bestimmten Sperrzonen. Und an der Arbeitsstelle wurde aufgeschlossen und dann wurde die Tür wieder verriegelt. Das heißt, es gab dort kein Entweichen.
Dazwischen ging eine Unterschrift in den Mäusel.
Ja, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Ich weiß nicht, weil das auch Namen betrifft, ob ich es lieber abschalte, ob das Ihnen dann angenehmer ist.
Nee, sagen Sie es nur. Ja,
ne? Und zwar, ich weiß nur von den Aussagen. Ich habe den Namen von zwei angeblichen Aufsehern. Der eine hieß Eberhard Kiel.
Kenne ich nicht.
Andreas Jahn. Auch nicht. Dann im Werk hätte zusammengearbeitet Werner Peißler.
Kenne ich nicht.
Ein Dr. Konrad, der war gegen Ende, ich weiß nicht, wann er angefangen
Nein,
hat, Vertragsarzt, der in der...
Kenn ich nicht. Ich kenne die Namen alle nicht.
Die Namen sind auch nie irgendwo genannt worden von denen. Die waren auch nur unter Spitznamen bekannt.
Ja.
Sind Sie regulär entlassen worden oder war
ja,
das dann?
Ja, regulär.
Regulär.
Aber es war eine Zeitspanne davor, die eine Inhaftierung war.
Ja, das war die Untersuchungshaft in Erfurt, die hatte dann nichts mehr im Untersuchungshaft, ja.
Sind Sie von der Verurteilung direkt gleich nach?
Ich weiß nicht genau, wo ich war, weil die Züge und die also ich bin auf dem Erfurter Hauptbahnhof verladen worden, in den sogenannten Grotewohl-Express, das ist der Zug gewesen, mit diesem Zug vermutlich gefahren bis nach Weimar. Bis nach Weimar oder, ja ich nehme an bis nach Weimar, in Weimar inhaftiert einen Tag und dann auf einen W50 geladen worden und der W50 ist dann konnten wir die Fahrtroute nicht feststellen. Mit diesem B50 wurden wir dann nach Unterwellenborn gefahren. Nach einmaligen Umsteigen, so viel ich weiß. Oder direkt, das kann ich nicht mehr genau sagen. Also auf alle Fälle wurden wir dann dort geschleust und waren dann in Unterwellenborn. Das hat man uns dann bekannt gegeben. Oder beziehungsweise das wussten wir schon, weil wir in Erfurt schon unsere Fahrtroute in die Hand gedrückt bekamen. Also unser Zielort. Also der eine kriegt der Waldheim, der andere das und ich kriegte eben Unterwellenborn.
Das Gericht, das Sie verurteilt haben, das war Erfurt?
Erfurt, Militärgericht Erfurt.
Weil es gab eine Aussage, die hieß, dass in Unterwellenborn nur die eingesessen haben, die aus Leipzig, das Gericht Leipzig
nein,
geschickt haben.
Nein, das ist nicht so. Nein. Nein.
Anderer Zeit war.
Wie lange war die Untersuchungshaft?
Dunke und ich, wir kannten uns schon aus Erfurt und er aus Untersuchungshaft in Erfurt und er war dann auch dort.
Wie lange war das in Erfurt vorher? Untersuchungshaft vor der
Verurteilung? In Erfurt nur vom 1. November bis zum 23. Dezember.
Jetzt ist er vorhanden, ja.